So, ich werde einmal beten, dann starten wir in Philipper rein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir heute wieder in den Philipperbrief schauen dürfen und einfach deine Gnade, dein Evangelium darin sehen dürfen, ermutigt werden dürfen von deiner Heilsbotschaft. Und ich danke dir, dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, bereite uns vor für dein Wort, für deine Botschaft. Und schenk uns Gnade dabei, dein Wort aufzunehmen und es umzusetzen, Herr. Amen. Philippa 3, ab Vers 7 sind wir heute. Kann sich jemand noch erinnern, worum es letztes Mal ging? Ist mittlerweile auch schon eine Woche her, ne? Kann ich mich mit dem Beamer verbinden? Keiner eine Idee, was letzte Woche war? Kein Vertrauen auf Fleisch, ja. Ich werde den Text einmal nochmal lesen, weil er essentiell für uns heute ist, um zu verstehen, worum es heute geht. Also Philippa 3, ab Vers 1, schreibt Paulus: Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, ist mir nicht lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. In Philippi war eine Irrlehre unterwegs und ihr Lehrer. Er nennt sie hier Hunde. Generell finde ich ganz spannend. Man redet hier von den zwei Stimmen eines Hirten. Der Hirte hat die eine Stimme, mit der er seine Schafe ruft, mit der er sie besänftigt, mit denen er ihnen Heimat gibt. Und er hat die andere Stimme, mit denen er die Wölfe vertreibt, mit denen er seine Schafe schützt. Und man merkt hier, dass Paulus hier als Hirte zu dieser anderen Stimme auf einmal überschwenkt. Und man merkt es an den Begriffen, die er hier nutzt. Er nennt sie Hunde, er nennt sie Verstümmelte. Und er sagt, also ich will es jetzt ungern illustrieren, aber er sagt, wir sind beschnitten, die sind verstümmelt, ne? So nennt er sie hier, er benutzt später das Wort in unserem Abschnitt heute, benutzt er das Wort Scheiße in dem Sinne. Also heutzutage wird man sagen, ich scheiß darauf. Und merkt, dass Paulus hier im Ton echt harsch geworden ist. Ne? Also bei ihm hört hier der Spaß auf. Vorher hatten wir diesen lieblichen Hirtenton. Jetzt sind wir mittlerweile dort, wo Paulus, wenn man so will, aggressiv wird. Ne? Und das nicht unnütz oder so, sondern ich glaube, ein Zorn, der gut ist, ein Zorn, mit dem er die Gemeinde schützen will, die Gemeinde, die dann Philippi ist. Und ich möchte mit uns kurz einmal hier eine Gegenüberstellung machen, was er hier für uns aufzeichnet. Er sagt, ich könnte mich etwas rühmen, ich nenne das hier jetzt mal Gewinn, weil er später Gewinn nennt, und sagt, ich könnte mich folgender Dinge rühmen. Einmal bin ich von meiner Abstammung her Hebräer von Hebräer und so weiter und so fort. Also im Endeffekt seine Abstammung und seine Tradition. Dessen rühmt er sich hier. Das Zweite, wofür er sich rühmt, ist, wenn wir hier nochmal reingehen, beschnitten am achten Tag und so weiter und so fort, dann sagt er, dem Gesetz nach ein Pharisäer, in Vers 5. Das heißt, er sagt, ich bin Pharisäer dem Gesetz nach. Das Dritte, wofür er sich rühmt, ist, ich bin Verfolger der Gemeinde gewesen, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Und das Vierte, wofür er sich rühmt, ist untadelig. Paulus hat beim letzten Mal diese vier Dinge benutzt, um zu zeigen, wenn jemand sagen könnte, dass er gerecht ist, dann bin ich es. Wenn es Gerechtigkeit aus eigenen Werken gibt, dann habe ich sie. Warum? Erstens, meine Abstammung ist perfekt. Du kannst nicht besser abgestammt sein in diesem Kontext als Paulus. Das Zweite ist, ich bin Pharisäer. Ich kenne das Wort Gottes, ich bin Schriftgelehrter. Ich kenne es wie kaum ein Zweiter. Das Dritte ist, ich bin Verfolger. Ich habe geeifert. Ich habe so geeifert, dass ich bereit war, andere Leute umzubringen. Und das Vierte ist, all das, worauf die sich berufen, dieses Gesetz, ich war untadelig. Es gab keine Stelle, wo du hättest den Finger drauflegen können und sagen können, ey, da bist du schuldig geworden. Nein, ich war untadelig. Das ist das, womit Paulus diesen Gedanken hier aufbaut. Und heute haben wir so einen wunderschönen Text, der uns genau da abholt und darauf aufbaut. Ich lese einmal vorab Vers 7. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Dieses Dreck hier, habe ich vorhin schon gesagt, das ist im Urtext Kot. Ich achte es für Kot, sagt er, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ich habe es gerade schon gesagt, diese Irrlehre hatte sich in Philippi breit gemacht und sie war Gesetzlichkeit. Du kannst aus deinen eigenen Werken Gunst vor Gott kriegen, kannst dich vor Gott beliebt machen, du kannst ja deine Gerechtigkeit, diesen Gerechtigkeitszuspruch von Gott kannst du dir verdienen, indem du einfach gut genug lebst. Was Paulus vorher gesagt hat, ich bin der Vorzeigejude schlechthin. Also wenn es jemanden gibt, dann ich. Wenn es diese Lehre geben würde, dann wäre ich der Erste, der sie gepredigt hätte. Und ich finde es spannend, was er hier sagt, um Christi willen habe ich alles, was mir Gewinn war, ne, und bezieht sich damit eben auf das Vorherige, ne, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen um Verlust geachtet. Also er redet über die Vergangenheit. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das hier, was wir uns hier gerade notiert haben, es war für ihn ein Gewinn. Es war für ihn mal Gewinn. Aber das, was er jetzt sagt, ist, es ist mir ein Verlust geworden. Das, wofür ich mich vorher gerühmt habe, das ist mir jetzt ein Verlust geworden. Um Christi willen. Und dann in Vers 8, ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Gegenwart, ne? Er sagt einmal, ich habe alles, was da war, das habe ich für Verlust geachtet. Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Also was er hier sagt, ist, es gab eine Zeit vor Christus und es gibt eine Zeit nach Christus in meinem Leben. Es gibt eine Zeit, wenn man so will, Saulus, es gibt eine Zeit Paulus. Und er sagt, egal ob ich das betrachte, was ich als Saulus erreicht habe, oder ob ich das betrachte, was ich als Paulus erreicht habe, ich achte beides als Verlust. Nichts davon trägt auch nur annähernd zu meiner Gerechtigkeit bei. Und das Spannende ist, ich möchte das hier für uns jetzt vielleicht mal übersetzen. Abstammung und Tradition ist etwas, was wir wahrscheinlich auch so kennen. Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, das ist deine Abstammung. Vielleicht hast du von Kindheit auf an das in die Wiege gelegt gekriegt, wie man vernünftig leben soll, wie man ja im Endeffekt traditionell lebt. Es ist deine Abstammung und deine Tradition. Pharisäer bedeutet für Paulus an der Stelle nichts anderes als Schriftgelehrter. Also jemand, der der in der Bibel unterwegs ist, der Schriftverständnis hat. Das dritte, Verfolger, ist nichts anderes, als Paulus hier sagt, ich habe geeifert wie kein anderer. Und das vierte, untadelig, Heiligung. Also das, was bei uns in unserem alltäglichen Leben auch stattfinden sollte. Und auf einmal macht es Sinn, er sagt, ich hatte diese Dinge, die er vorher aufgezählt hat, die waren in meinem Leben vor Christus. Ich war Verfolger der Gemeinde, ich war Hebräer von Hebräern, ich war im Endeffekt jemand, der Christen umgebracht hat, aufgrund meines Eifers für den Glauben, für Gott wegen. Und ich war untadelig. Und es gibt die Zeit nach Christus, wo ich genau das Gleiche auch nochmal sagen könnte. Auch da ist er einer der führenden Lehrenden gewesen, hat das Evangelium gepredigt wie kein zweiter. Auch da hat er einen Eifer, dem wir heute alle ja nur nacheifern können und ja davon träumen, den gleichen Eifer irgendwie zu haben. Und auch da war er in seiner Heiligung anderen weit voraus. Und er sagt, egal ob ich das vorher betrachte, was ich gemacht habe, das habe ich für Verlust geachtet und ich achte auch alles für Verlust, was heutzutage ist. Dieses als Verlust achten bedeutet für ihn, es hat für mich überhaupt keinen Bezug zu meiner Gerechtigkeit und zu meiner Errettung. Und ich glaube, jeder von uns würde mit dem erstmal übereinstimmen. Also wenn ich jetzt sage, hast du deine Gerechtigkeit aus Glauben oder aus Werken, würde jeder von uns sagen, ja, aus Glauben, ist doch klar. Also aus Werken geht ja nicht. Da ist die Bibel doch ganz klar. Keiner würde sagen, dass er mit diesen Dingen Gerechtigkeit erlangt. Aber etwas zu wissen und etwas zu glauben, wirklich daran zu glauben, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, diese Medaille hat zwei Seiten. Ich möchte uns das einmal ausführen und hoffe, dass es für uns greifbarer wird. Diese Idee von Selbstgerechtigkeit anhand dieser vier Dinge, die wir hier aufgezeichnet haben, die kann vielleicht so aussehen. Deine Abstammung und Tradition habe ich gerade schon angeführt. Deine Eltern gehen zur Gemeinde. Du hast den Glauben in die Wiege gekriegt. Das Gebet wurde dir nahegelegt. Ein geschärftes Moralverständnis. Also du wusstest schon immer, ja, irgendwann sollte ich schon heiraten. Und so richtig in Ausschweifung leben sollte ich auch nicht. Und lügen sollte ich vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du so irgendwann, als du 15, 16 wurdest, sogar dich taufen lassen. Und dienst jetzt in der Gemeinde und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die Abstammung und Tradition sein können. Es gibt genügend Leute, die irgendwann mal in ihren 30ern erwachen und sagen, ich habe gemerkt, ich habe das alles nur wegen meiner Eltern wegen gemacht. Ich bin diesen ganzen Weg durchgegangen und ich habe das alles nur gemacht, weil ich wusste, dass es irgendwie gewünscht ist. Aber all das, also dieser ganze Weg, macht dich kein Prozent rettenswerter vor Gott. Es macht dich kein Prozent gerechter. Nichts davon garantiert deine Errettung. Nichts davon. Es ist nicht garantiert, dass jemand, der in einem christlichen Elternhaus aufwächst, auf einmal errettet wird. Das ist nicht so. Der zweite Punkt, dein Schriftverständnis. Vielleicht kennst du die Bibel wie kein zweiter. Du schlägst die Bibelbücher immer am schnellsten auf. Hast zu jeder Streitfrage eine Meinung, Verständnis. Bist sehr belesen, kannst Bibelverse auswendig raushauen. Deine stille Zeit sitzt, du liest jeden Tag. Vielleicht kannst du sogar super Inputs bringen, super Gedanken äußern aus der Bibel, super ermutigen. Und selbst das alles macht dich kein Stück gerechter vor Gott. Es macht dich kein Stück rettenswerter und nichts davon garantiert deine Rettung. Vielleicht hast du auch einen unglaublichen Eifer. Einen unglaublichen Eifer für das Evangelium, für Gemeinde. Wir hatten damals zum Beispiel einen in der Klasse, war ganz lustig, Arthur hieß der. Der hat immer behauptet, er wäre gläubig. Wir haben ihm damals schon gesagt, Arthur, ich glaube, du bist nicht gläubig. Aber dieser Arthur, der hat einen Eifer für Jesus und für Gemeinde. Das war krass. Also der hat Leuten auf die Schnauze gehauen, wenn die Jesus beleidigt haben. Ohne Spaß. Also so einen Eifer hatte der. Aber es hat ihn kein Stück gerechter gemacht vor Gott. Es hat ihn kein Stück rettenswerter gemacht. Nichts davon hat seine Errettung garantiert. Ganz im Gegenteil, heutzutage ist er lustigerweise oder bedauernswerterweise Moslem und hat Leuten damals für Jesus auf die Schnauze gehauen. Einen unglaublichen Eifer, den er da an den Tag legt. Nichts davon hat seine Errettung garantiert. Und vielleicht hast du auch diesen Eifer, du bist bei jedem Event, bei jeder Veranstaltung, packst überall mit an. Nichts davon garantiert Errettung. Und der vierte Punkt, dieses untadelig sein, vielleicht lebst du augenscheinlich tadellos. Leute sehen dich und denken, boah, der ist echt krass unterwegs. Ist nicht ausschweifend. Enthaltsamkeit ist für dich eine vollkommen klare Sache. Ich warte, du bist eh auf jeden Fall. Vielleicht hast du schon Kämpfe in Sachen Heiligung gewonnen, wo andere noch richtig zu kämpfen haben. Und denkst du, während andere Jungs noch in, weiß ich nicht, Pornografie fallen, bist du schon längst drüber hinweg. Hast schon längst bezwungen. Andere Jungs zocken noch, du bist schon lange drüber hinweg. Du musst nicht mehr zocken, du hast schon die wahren Beschäftigungen gefunden, die guten Beschäftigungen. Als Mädel siehst du vielleicht andere Mädels, die mit ihrem Klamottenstil noch zu kämpfen haben und immer wieder dann angesprochen werden, getadelt werden. Aber bei dir passiert das vielleicht schon nie. Du bist super gut, super, super rein da unterwegs. Während andere Mädels vielleicht schon eine gescheiterte Beziehung haben, hast du dich noch nie vergriffen. Bei dir ist alles sauber. Und während du immer andere Mädels lästern hörst, redest du kein falsches Wort über jemanden. Hältst dich da zurück, ermahnst vielleicht sogar Leute. Auch all das, alles gute Dinge, aber auch all das garantiert keine Rettung. Auch all das macht dich kein Stück rettenswerter. Es macht dich kein Stück gerechter. Ich habe aber gerade schon gesagt, diese Medaille hat auch eine andere Seite. Diese Selbstgerechtigkeitsmedaille hat auch eine andere Seite. Und es ist vielleicht, bist du voll am Struggeln. Du bist errettet, aber dich beschäftigen Gedanken, eben genau die ich gerade erläutert habe, bei Abstammung und Tradition. Und du denkst dir, abends in deinem Bett, starrst an die Decke und hast damit zu kämpfen. Vielleicht bin ich ja nur Christ, weil ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Was wäre, wenn ich niemals diesen Glauben von meinen Eltern mitgekriegt hätte? Hätte ich dann vielleicht anders gelebt? Wäre ich denn gar kein Christ? Ist das vielleicht alles nur Prägung? Wurde mir das christliche Verhalten vielleicht einfach anerzogen? Oder tue ich vielleicht einfach nur meinen Eltern einen Gefallen? Vielleicht quälen dich diese Dinge. Vielleicht quälen dich Dinge bei Bibelkenntnis, also Schriftverständnis. Vielleicht vergleichst du dich mit anderen. Die anderen lesen mehr, die anderen lesen konsequenter als du. Schaffen es jeden Tag, ihre stille Zeit zu machen. Sie wissen mehr. Und während es für dich einfach ein Kampf ist, deine Bibel zu lesen, ist morgen für morgen ein Kampf. Und du denkst dir, es müsste mir doch eigentlich einfacher fallen. Wenn ich doch wirklich errettet bin, warum fällt mir das so schwer? Warum fehlt mir das Verständnis für manche Stellen? Warum lesen manche eine Stelle und wissen sofort, was gemeint ist, aber wenn ich die lese, verstehe ich erstmal gar nichts. Du vergleichst dich und du fängst an deiner Rettung zu zweifeln. Bin ich vielleicht gar nicht errettet? Beim Eifer, andere brennen vielleicht voll für Dienste und geben Gas und du hast vielleicht deinen Dienst noch nicht mal gefunden. Andere sind leistungsfähiger und du merkst schon bei ein, zwei Terminen in der Woche, boah, irgendwie kann ich nicht mehr. Wie können die anderen 5, 6, 7 Tage in der Woche Gas geben und ich bin hier und ich bin erschöpft? Fehlt es mir vielleicht an Kraft von Gott? Fehlt es mir an Rettung, an Heiligem Geist? Es scheint ihnen leichter von der Hand zu gehen. Andere erzählen mutiger von Jesus, haben irgendwie einen anderen Eifer in der Verkündigung. Und vielleicht vergleichst du dich damit und kommst zu dem Schluss, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Der vierte Punkt, Heiligung. Vielleicht erlebst du die immer gleichen Kämpfe, die immer gleichen Sünden, die dich zum Fall bringen, die so herausfordernd für dich sind. Andere haben vielleicht schon Sieg über Sünden, mit denen du noch voll zu kämpfen hast. Ihr Herz scheint gereinigt in Bezug auf Dinge, die dich noch tagtäglich beschäftigen, wonach dein Herz noch trachtet. Und du fragst dich, wie kann es sein, dass ich damit immer noch zu kämpfen habe? Bin ich überhaupt errettet? Und das sind diese zwei Seiten von dieser Selbstgerechtigkeitsmedaille. Das eine ist, sich maßlos zu überschätzen, sich als gerecht zu achten, obwohl du durch deine Taten wirklich nichts zu deiner Gerechtigkeit hinzutun kannst. Und das andere ist, sich so sehr auf seine Taten zu fokussieren, dass man an seiner eigenen Gerechtigkeit, die man durch Glauben erlangt hat, zweifelt. So auf seine Taten fokussiert zu sein, dass der Glaube erschüttert wird. Und auch das ist Selbstgerechtigkeit. Auch das ist ein Vertrauen darauf, dass meine Gerechtigkeit von dem abhängt, was ich Tag für Tag tue und an Output rausbringe. Paulus guckt auf beides und sagt, beides ist für mich Verlust. Nicht eins ist Gewinn und das andere Verlust. Nicht das vorher war Gewinn, das nachher ist Verlust, auch nicht umgekehrt. Er sagt, für mich ist beides Verlust. Das, was ich getan habe, das habe ich geachtet und ich achte jetzt auch als Verlust. Aber wenn mein Eifer, ob er für Christus ist oder eben nicht da ist, ob meine Heiligung, die vielleicht noch auf sich warten lässt oder schon voll im Gang ist, wenn das alles Dinge sind, die nichts über meine Gerechtigkeit aussagen, was tut es dann? Was sagt denn etwas über meine Gerechtigkeit aus? Und ich glaube, die Essenz liegt hier drin. Paulus sagt, ich achte das alles, das habe ich um Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Wofür? Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und sagt dann quasi nochmal das Gleiche, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt, ich achte alles als Verlust um der Erkenntnis Christi willen. Das, was viel offenbarender ist über deinen Zustand der Rettung, ist, was die Erkenntnis Christi Jesu in deinem Leben bedeutet. Sehnt sich dein Herz nach deinem Heiland? Sehnt sich dein Herz nach deinem Heiland? Möchtest du ihn verstehen? Möchtest du ihn erkennen? Möchtest du bei ihm sein? Paulus sagt hier die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi. Andere Übersetzungen sagen die unübertreffliche Größe. Sehnst du dich danach, das zu verstehen? Oder sind das nur leere Worte? Auch hier haben wir wieder von Paulus, er hat alles eingebüßt, Vergangenheit und das für Dreck, achtet Gegenwart, damit er Christus gewinnt. Und ich finde es spannend, dass er hier in diesem Teil, und das ist so herausfordernd, diesen Punkt hier einbringt. Er sagt, ich achte das alles für Verlust. Ich gebe es weg. Ich entferne mich davon. Ich distanziere mich von dieser Selbstgerechtigkeit. Warum? Damit ich Christus gewinne. Das eine bedingt das andere. Wenn das eine passiert, passiert das andere. Da, wo ich meine Selbstgerechtigkeit verliere, schmecke ich die Süße, diese liebliche Süße von der Gnade Jesu. Errettung, die Ruhe bringt. Und Paulus sagt, erst wenn du diese Selbstgerechtigkeit loslässt, kommst du in Geschmack von dieser Gnade Jesu. Um vielleicht ein, zwei Beispiele nochmal aufzugreifen von vorhin. Erst wenn du deine Errettung und deinen Geisteszustand nicht mehr davon abhängig machst, ob du heute Morgen geschafft hast, die Bibel zu lesen, oder es eben nicht geschafft hast. Wenn das in deinem Kopf ja nicht mehr dazu beiträgt, dass du irgendwie in diesen Zweifel deiner Rettung gerätst, dann sagt Paulus, dann gewinnst du Christus. Dann gewinnst du diese Ruhe ja, in seiner Gnade, in seiner Rettung. Man könnte sich hier jetzt fragen, was bedeutet Christus gewinnen und was bedeutet in ihm gefunden werden. Ne? Das haben wir, Christus gewinnen, was bedeutet in ihm gefunden werden. Ich glaube, die beiden nachfolgenden Verse erklären uns das ganz gut. Ich mache uns das hier jetzt mal in anderen Farben nochmal. Christus gewinnen ist seine Gerechtigkeit aus dem Glauben haben. Wir sehen es vorher schon, dass Paulus sagt, mein Gewinn, und bezieht sich dann auf das, was er vorher geschrieben hat, also die Dinge, wo er vorher seine Gerechtigkeit rausgezogen hat. Und jetzt sagt er, ich gewinne Christus. Also etwas, wo er jetzt seine Gerechtigkeit neu rauszieht. Und das in ihm gefunden werden, ist, glaube ich, das hier, die Gerechtigkeit aus Gott, also in ihm, aus Gott, durch den Glauben. Und Paulus sagt, ich verlasse das alles, ich achte das als Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Damit meine Gerechtigkeit vollkommen aus ihm ist. Und das nicht nur in einem letztendlichen Zustand, dass ich irgendwann bei ihm sein werde, weil ich gerecht bin, weil ich errettet bin. Nein, in meiner täglichen Wahrnehmung, in meinem täglichen Leben, in meinem täglichen Mindset, in meiner Ausrichtung, mir bewusst zu sein, ja, dass ich eben Gnade habe und dass ich durch Glauben an Christus Gerechtigkeit erlangt habe und nicht durch das, was ich täglich leiste oder eben auch nicht leiste. Paulus sagt hier, also er wird jetzt noch ein bisschen krasser und sagt, ich mache das alles, also das hier ist ja ein Einschub, den können wir mal einmal ausklammern, um des Textverständnisses willen. Und er sagt hier, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Es geht hier wieder um das Erkennen. Und Paulus sagt ja, er möchte Christus erkennen. Das ist für ihn die Essenz von dem Ganzen. Es ist die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Dafür hat er das alles weggegeben und sagt dann hier, um ihn zu erkennen. Er dockt da wieder an dem Gedanken. Ich möchte ihn erkennen, und zwar ihn, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus will Christus so sehr erkennen, dass er sagt, diese drei Dinge würde ich gerne in meinem Leben sehen. Und diese drei Dinge sind Christus erkennen, Christus Auferstehung erkennen und Christi Gemeinschaft der Leiden erkennen. Gerade diese letzten Verse, Verse 10 und 11 hier, da gibt es wirklich unzählige Auslegungen zu, weil die auch gar nicht so einfach sind. Gar nicht so einfach auszulegen. Es wäre jetzt zu viel, weil viele davon sich so halb gut anhören. Da gibt es nicht so diese Top 3 Auslegungen, die hören sich alle ganz, ganz gut an, sondern ja eben unzählige. Ich möchte euch erklären, warum ich glaube, dass ja folgende Auslegung Sinn macht. Wir haben dieses Erkennen hier, was wir hier vorhin schon hatten, ne? Also wo er wieder andockt und er sagt, ich möchte wirklich erkennen. Das ist mein Wunsch, ich gebe alles weg, um im Endeffekt zu erkennen. Und das ist ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Die Gemeinschaft seiner Leiden, die nimmt er gerade tagtäglich wahr. Wenn wir uns erinnern, Paulus ist im Knast. Er hat schon wirklich eine Odyssee an der Verfolgung durchgemacht. Schiffbruch, Steinigung etc. Also die Leiden, die Gemeinschaft seiner Leiden, die kennt er. Und er möchte ihnen noch weiter gleichgestaltet werden. Er also sagt, ich würde gerne noch mehr leiden. Warum? Um Christus zu erkennen. Er kennt es aber schon aus seinem Leben. Und das, was hier bei den meisten der Auslegung eben Probleme bereitet, warum er das nicht einfach so nimmt, ist dieses Ob. Er sagt in Vers 11, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Es wirkt so, als würde Paulus selbst daran zweifeln, dass er irgendwann mal auferstehen wird. Und man könnte meinen, dass Paulus selbst daran zweifelt, ob er errettet ist. Wenn ich errettet bin, dann werde ich irgendwann mal auferstehen. Wir wissen aber, und wir haben gerade in diesem Abschnitt für uns so klar und deutlich, dass Paulus sagt, allein der Glaube errettet mich. Warum sollte er jetzt daran zweifeln? Das ist dieser Paulus, der schon im ersten Kapitel auch sagt, ich bin absolut sicher, dass der, oder ich bin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Das ist der Paulus, der an so vielen Stellen sagt, dass ja unsere Werke eben, wie in dem Abschnitt davor, nichts mit unserem Heil zu tun haben, in erster Linie. Dass sie eine Folge des Heils sind und so weiter, völlig klar, aber dass sie nicht mein Heil bescheren. Das ist dieser Paulus. Wieso sollte er jetzt hier an seinem Heil auf einmal zweifeln? Das macht gar keinen Sinn. Und dann wird es halt spannend in den Auslegungen. Ich glaube, dass er hier diese Option nennt, ne? Also diesen Konjunktiv, in dem er sagt, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal auferstehen werde. Einfach aus dem Grund, weil er in der Erwartung Christi lebt. Wir sehen es in anderen Briefen, dass Paulus sagt, du weißt nie, wann Christus kommt. Der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und vielleicht werde ich, bis Christus kommt, ja gar nicht sterben. Entsprechend werde ich auch nicht auferstehen. Er wünscht es sich aber, weil er gerne Christus erkennen würde. Er würde Christus gerne in seinem Leiden nachvollziehen können. Er würde Christus gerne in der Auferstehung nachvollziehen können. Und sagt, irgendwie wünsche ich mir das. Aber es kann sein, dass es nicht passieren wird. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Das ist diese Unsicherheit, die er noch hat. Sein Heil, das können wir aus so vielen anderen Stellen ableiten, seinem Heil ist er sich 100% sicher, weil er weiß, dass es nicht aus ihm ist. Aber ich glaube, dieser Bibeltext von heute, da möchte ich das Thema rund machen, fordert uns eben in auf diesen zwei Seiten der Medaille heraus. Diese Selbstgerechtigkeitsmedaille. Auf der einen Seite eben das, glaube ich vielleicht, dass ich gerecht bin, obwohl ich gar nicht gerecht bin. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon Gerechtigkeit, wenn wir schon Errettung erfahren haben, diese andere Seite, glaube ich vielleicht wirklich noch, dass mein Heil von dem abhängig ist, was ich täglich an Output bringe. Oder bringt ja jedes Versagen von meiner Seite mich wieder aus dieser Gnade raus? Paulus sagt, du kannst dir sicher sein. Deine Gerechtigkeit ist absolut sicher, wenn du sie aus Glauben erlangt hast und nicht um deiner Gerechtigkeit willen. Herr Vater, ich möchte dir danken, dass wir für dein Evangelium in deinem Wort in so einer Klarheit finden und dass wir da so eine Ruhe drin finden dürfen, ja. Der Glaube allein macht oder ermöglicht uns ja deine Errettung, Herr, die Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. Der Glaube allein ist unser Zugang dazu, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Und wenn wir auch nur 1% hinzutun müssten, Herr, wie wir uns schon mal sind. Du bist so gnädig, dass du das alles übernimmst und dass wir aus dieser Gnade leben dürfen. Ich danke dir, dass du den Rest in unserem Leben dir tun wirst, dass wir uns auch dessen vollkommen bewusst sein dürfen, Herr, dass du Heiligung in uns produzieren wirst, Herr, dass du Eifer in uns produzieren wirst, Herr. und so weiter. Ja, aber dass wir da vollkommen auch von dir verändert werden, ja, und uns dir einfach hingeben müssen. Ja, danke, dass wir diese Botschaft haben, dass sie für uns Kraft und Ermutigung sein darf. Und schenk, ja, Gnade einfach, auch an diesem Abend. Lass uns aus deinem Wort erzehren, dass unsere Gespräche, unsere Gemeinschaft davon getränkt sein, ja. Und ja, schenke einfach Gnade an diesem Abend. Amen.